Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Guten Tag, liebe Zuhörer der Jets Football Show. Es ist soweit unsere erste Weihnachtssendung. Ja, es weihnachtet überall ringsherum. Ich komme gerade aus dem Laden, habe viele Rinderfilets heute verkauft und muss gleich schon wieder weg, weil morgen geht's noch mal rund. Die 44. Sendung der Jets Football Show in unserem ersten Jahr. Ich denke mal, das ist eine gute Quote. Viel mehr Wochen hat das Jahr ja nicht. Wer hätte das gedacht? Kommen wir gleich noch zu. Wenn ich meinen guten Kompagnon mit ins Boot geholt habe. Wir haben heute eine Neuerung, von dem mein Spannmann noch gar nichts weiß. Ich werde ihn wieder mal überraschen. Liebe Freunde, 43 Sendungen lang hat der junge Mann mich beschimpft mit den unmöglichsten Bezeichnungen. So, jetzt drehen wir heute das Spielchen mal um, mein Lieber.
Aha.
Ich begrüße nämlich einen meiner besten Fleischer-Lehrjungen mit aktuell hervorragenden Schinkenspeckfähigkeiten. Jemanden, den ich zuvor in einer Spielhölle in Bonn kennenlernte und damit den Jets zu großem Glück verhalf. Der Mann, den seine spätere Frau aufgrund der geölten, damals noch schwarzen Haare für einen rassigen Südländer hielt, dann aber annahm, dass er in grauer Vorzeit noch gut rasiert ein Bruder von Tom Brady ist. Er, der als Kind in einen Zaubertrank gefallen ist, mit Kölsch, und seitdem mit einem zurückhaltenden, schmeichelhaften Lachen ausgerüstet ist, dem sich keiner entziehen kann. Auch am Trainingsplatz wie im Aufnahmestudio folgt er den Fußspuren des Altbundeskanzlers Helmut Schmidt und lässt sich den Dampfer nicht nehmen. Er fehlt regelmäßig 10 Minuten als Coach in jeder Trainingseinheit und prüft die sanitären Anlagen des Aggerstadions auf ihre Belastbarkeit. Er hat eine Rauschale, doch darunter schlägt ein weiches Herz. Ein stattlicher Kerl, auch wenn er keinen Arsch in der Hose hat. Er ist Bud Spencer, ich bin Terence Hill. Ich begrüße meinen guten Freund Udo Vollberg.
Ach du Leben, Jotmar, da hast du ja was ausgedacht heute.
Jetzt bist du platt, ne?
Ja. Jetzt bin ich platt, Butschim.
Und das alles nach dem Mittwoch.
Ja, das hat die Platte leuchtet. Hatte heute schon mal einer gesagt, wie gut du aussiehst, Butch?
Nee, heute noch nicht.
Ja, vielleicht sagt das ja morgen einer. Okay, ja, Butch, dann lasse ich das mal so direkt hier zurückkommen. Ich begrüße, bekannt aus dem Privatfernsehen, erst kürzlich als Beisitzer bei Günther Jauch, die fleischfarbene Christbaumkugel. Der Glühwein mit Schuss, die Schokocreme mit Nuss. Den Winterreifen unter den Football-Podcast. Der Namenspate der Ochsenschwanzsuppe. Der Ehrenkapitän der Gorch-Fack. Den Domina-Stein der Jets. Ich bin der Weihnachtsmann, er ist das Christkind. Herzlich willkommen, Stefan Butsch-Pohl.
Ja, feine Sache, Udo. Hi. So, wir haben heute illustre Gäste in unserer ersten Weihnachtssendung und wir möchten direkt mit ins Boot holen unseren guten Heinz Sauer und den Erik Grützenbach. Guten Abend, ihr zwei.
Ja, hallo.
Hallo, ich begrüße.
Der Auner und der Präses oder vielleicht heute auch der Nikolaus und Knecht Ruprecht. Mal gucken, wer ist.
Ja. Ach so.
Was, ja, ja, das war jetzt die Überleitung. Jetzt darfst du weitermachen.
Okay, Punkt. Freunde, wir wollen das Jahr beschließen mit unseren zwei Vorstandsleuten, um einfach mal das Jahr Revue passieren zu lassen. Ein grundsätzlich erfolgreiches Jahr, wie wir finden, Uno und ich. Und Heinz und Erik werden da sicher das ein oder andere dazu beitragen, was sie so meinen. Ja, Udo, fangen wir an. Gehen wir mal quer durchs Jahr. Nehmen wir uns die Teams vor oder wie packen wir es?
Ich glaube, wir lassen den Präses mal sprechen. Halt. Der hat ja immer einen Plan. Ich sage immer, Ingenieure sind vorbereitet. Handwerker, wir legen ja einfach los. Ne? Ingenieure sind vorbereitet. Erik.
Ja, schön. Das ist ja eine Überleitung. Ja, grundsätzlich, was mir als allererstes einfällt, es war kein einfaches Jahr. Es war, obwohl wir gar nicht so viel alle gespielt haben, ein unheimlich anstrengendes Jahr, wenigstens für gewisse Leute im Verein, weil wir uns immer wieder auf neue Situationen einstellen mussten, wegen dieser Pandemie. Und es war wirklich schwierig und man konnte zwischendurch auch mal echt die Lust verlieren, weil einfach keine Planbarkeit da war. Man wusste eigentlich nicht, was in 14 Tagen ist. Und das kann einen schon echt auch runterziehen, weil man einfach, ja, man arbeitet und man weiß aber eigentlich gar nicht, ob das wirklich Sinn macht oder hat das in einer Woche noch Bestand oder nicht. Also das war kein einfaches Jahr. Und ich hoffe, dass das auch bald vorüber ist, diese Situation, wobei man ja schon wieder mit der neuen Mutante schon wieder Grausiges vorhersagt. Wir werden sehen. Ich meine, wir haben ja jetzt schon Übungen, aber ich möchte eigentlich gar nicht drüber nachdenken, wo das eigentlich hingehen könnte. Ich hoffe einfach auf eine ganz normale Saison in Bezug auf Training und Spiele.
Ich fand das tatsächlich, also ich schon nur in meiner kleinen Position als Headcoach von den beiden kleinen Teams, dieses nicht planbare, total stressig. Da hast du dir irgendwas überlegt, dann überholt ich das und man hätte vielleicht auch rückwirkend Zeiten besser nutzen können, aber irgendwie waren wir dann auch wie gelähmt und ja, ganz schlimm, ne? Also so unvorbereitet und dann auf einmal, zack, hast du eine Saison vor der Brust gehabt. Ne?
Ja, das stimmt. Ich habe auch viel mit Heinz auch mal diskutiert, weil man eigentlich alles machen könnte jetzt in dieser toten Zeit. Aber wir hatten trotzdem immer im Prinzip im Hinterräumchen immer genug zu tun. Man musste sich da vorbereiten, man hat da was gemacht. Wir haben Sachen erledigt, aber eigentlich längst nicht das, wo man sagen könnte, Mensch, wir hatten doch da 2 Monate gar keinen Trainingsbetrieb. Was habt ihr getan? Ja, fragt mich gerade jetzt nicht, weil ich kann es noch nicht mal sagen. Aber wir hatten immer zu tun. Ich war immer trotzdem 2-mal die Woche im Stadion und wir haben da gemacht und getan. Schwierig.
Ja, man darf natürlich auch nicht vergessen, wir sind eine der wenigen Vereine, die überhaupt gespielt haben und das mit so vielen Mannschaften. Guckt euch mal in NRW um und welche Mannschaften da überhaupt gar nicht erst gespielt haben. Da stehen wir noch mit ganz vorne dabei. Ja? Da arrivierte Vereine dann auch auf einmal keine U19 Ilverdeckel spielen, sondern auf einmal dann nur noch mit 9er spielen oder ganz zurückziehen. Das ist hier überall in unserer Umgebung passiert und wir sind da mit allen Teams am Start gewesen. Das darf man auch nicht unter den Teppich kehren.
Ja, da muss ich auch noch mal einhaken. Das finde ich auch, das ist tatsächlich so. Wir waren mit sechs Teams am Start und ich habe das auch schon mit Butsch und mit Udo, mit Heinz auch schon mal diskutiert oder mal so, ja, mal mein Frust von der Seele geredet. Ich sage, Mensch, nachdem wir die ersten Spiele hatten und wir haben teilweise alle schlecht abgeschnitten, habe ich mich gefragt, Mensch, was haben wir denn falsch gemacht? Wir waren doch so fleißig. Wir haben immer gesehen, dass wir am Trainieren bleiben, so gut es ging. Alles haben wir gemacht. Wir haben alles getan mit Hygiene und so weiter. Und ich weiß, dass auch viele Teams teilweise auch, obwohl sie konnten, gar nicht trainiert haben. Und wir haben alles durchgezogen. Anfangs haben wir ganz schlecht abgeschnitten. Ich meine, das hat sich später ja im Verlauf der Saison ja komplett geändert, zum Glück. Aber es ist tatsächlich so, ich glaube, 6 Teams hatte, glaube ich, gar kein Verein in NRW überhaupt am Start.
Letztendlich hatten wir ja eine gute Bilanz mit den 6 Teams. Also vielleicht nicht mit dem Flaggschiff, aber da reden wir gleich drüber halt. Aber wie du sagst, hat sich ja nachher gedreht. Wir sind ja dann doch letztendlich belohnt worden für die Arbeit. Das kommt ja meistens nicht von ungefähr. Ne?
Ja, ich kann jetzt auch einmal ein Beispiel nennen, was ich immer wieder gerne tue, obwohl mich das total angekotzt hat. Das muss ich einfach mal so sagen, dass wir mit der U16 zum Beispiel, nee, es fing mit der U13 an, dass eine Woche vor dem ersten U13-Turnier, was stattfinden sollte in Bonn, wir bei den Bonnern angerufen haben und haben wir gefragt, hör mal, gibt es eigentlich eine Einladung? Und dann haben die gefragt, was für eine Einladung, wofür? Die wussten noch nicht mal, dass sie überhaupt ein Turnier ausrichten sollen. Dann mit der U16 haben die uns mal eine Woche vor unserem Spiel, unserem Ligaspiel, auch abgesagt, weil sie dann nach den Sommerferien festgestellt haben, oh, wir haben gar nicht genug Leute. und hatten dann da, gütigerweise haben sie dann noch ein Scrimmage veranstaltet, kam mit 15 Mann an und ich sage mal, wenn das alles ist, dann hätte ich aber vor den Sommerferien gewusst. Also die Vereine haben das auch irgendwie teilweise auch verschlafen, glaube ich, die ganze Situation.
Man muss der Komplettheit dann noch erwähnen, die U19, da war ja dasselbe Ding. Ne? Da war das erste Spiel ausgetragen worden als Freundschaftsspiel, weil da nicht genug Leute waren, ne? Nicht genug
Spieler. Ja, also so richtig gut.
Rundum, nicht so toll.
Das war auch, glaube ich, derselbe Verein, der da so 13 Spiele nicht kannte, ne?
Genau. Ja, das war alles dasselbe Verein, aber gut, ist ja egal. Aber ich meine, viele andere Vereine haben gar nicht gemeldet von vornherein, da wussten sie auch nicht, was kommt und was passiert. Also es war schon, also wir waren eigentlich letztendlich gut organisiert und wir haben alles getan, also wir müssen uns da gar keinen Vorwurf machen. Ich denke mal, das war alles ganz positiv und die Jungs haben Spaß gehabt, alle weg, durch die Reihe. Und das Endergebnis, da kommen wir ja auch dann später zu den einzelnen Mannschaften, das lässt sich ja doch alles sehen.
Mhm. So, jetzt muss ich mal eine Überleitung machen, weil der Udo ist gerade aufgestanden, holt sich sein Bierchen, sein zweites oder so. War mal noch gar nicht drauf eingegangen, also hier mal in die Runde, da geht er wieder, genau. Also ich trinke heute ein Frühkölsch, 0,0%, also ein alkoholfreies. Ich merke schon ein bisschen was, ne? Also leichten Tee habe ich schon einen. Udo, was trinkst du? Schreckenskammer.
Erkannt. Ja. Tatsächlich ist es ein Schreckenskammer, wo ich ja am Wochenende ins Allgäu reise zum Skiurlaub und jede Menge bayerische Biere trinken kann, wollte ich diese Woche mich noch ein bisschen mit Kölsch verabschieden vom Rheinland.
Das ist schön. So, ja, dann sagst du das nächste Mal aber auch, jetzt hol ich mir noch ein Bierchen, sonst stehe ich hier im Regen.
Ja. Hör mal, ich gebe mir gleich ein Bierchen.
Wir haben ja auch gefragt, was wir trinken, ihr Nase.
Natürlich. Jetzt warte doch mal ab. Heinz. Heinz, was trinkst du denn?
Die gute Nürburgquelle.
Das
Medium.
Das sind Führungskräfte, die trinken nämlich Leitungswasser. Leitungswasser.
Und Erik, was hast du am Start? So Limonade? Also
ich war noch eben in Köln, ich habe mir noch einen Eimer Glühwein vom Rudolfplatz mitgebracht.
Also, das ist auch nicht schlecht. Ja, so muss das. Ja, Leute, gehen wir mal durch die Mannschaften. Das wär so ganz nett, oder? Wie soll man vorgehen? Heinz, was meinst du?
Ja, ich bin ja aus dem Tagesgeschäft so gut wie raus. Ich wollte jetzt hier nur mal anfangen, ehe wir das vielleicht wieder vergessen. Wir reden hier von 6 Teams. Meines Wissens zählen die Cheerleader da noch nicht dazu. Und ihr habt euch auch 43 Sendungen oder 44 Sendungen davor gedrückt, mal eine unserer verantwortlichen Cheerleader einzuladen. Das möchte ich euch mal von vornherein ans Herz legen, dass das sich im neuen Jahr hoffentlich ändert. Die gehören auch zum Verein.
Das nehmen wir gerne mit in die Planung unseres Football-Podcasts auf und werden das sicherlich berücksichtigen können im Jahr 2022. Erik,
Wortmeldung. Ja, zu den Cheergirls, da kann man auch auf jeden Fall sagen, ich hatte gestern noch sogar eine kleine Besprechung mit einem Teil der Trainerinnen, weil wir haben ja jetzt eine dritte Mannschaft, also ganz neu, das wissen vielleicht auch nicht alle. Wir haben also jetzt eine Seniors-Gruppe, eine Junior-Gruppe und eine Peewee-Gruppe. Und diese Peewee-Gruppe, die haben jetzt schon 18 Mädels zusammen.
Awesome.
18.
Okay. Was ist das für eine Altersklasse, die Peewees?
Peewees, also.
Die Peewees, das ist eine Altersklasse von,
Jetzt habe ich es.
8 bis 12, glaube ich. Okay. Ich hoffe, ich vertue mich nicht. Und dann 12 bis 16 und ab 16 sind sie bei den Seniors.
Okay, gut. Über die Peewees haben wir natürlich hier im Podcast schon berichtet, wie ihr wisst. Und ja, wir werden darauf zurückkommen. Die grobe Planung für Januar steht, aber ist nicht vergessen, werden wir in die Planung mit aufnehmen, Udo. Ne? Sag jetzt ja.
Ja, auf jeden Fall, natürlich.
Okay. Ja, Udo, du hast die Kleinsten trainiert. Vielleicht fangen wir damit an. Machen wir einen kurzen Jahresabschlussumriss. Das meiste wurde schon erzählt hier im Podcast, aber trotzdem erfolgreich.
Da sind wir ja ein bisschen Weltmeister. Da sind wir ja ein bisschen Risiko gegangen, als wir aus dem Winter kamen. Da waren, glaube ich, noch 5 bis 6 Kinder übrig. Und ich habe dann mal mich mit Erik auf die Risikovariante geeinigt, das Ganze zu melden, obwohl wir nicht wussten, ob wir da spielbereit werden. Ja, aber das funktionierte dann ganz schnell. Also da war fast wöchentlich Zulauf und tatsächlich kamen dann ja noch ein paar Trainer dazu. Also noch ein Spielervater hatte sich gemeldet, der Lars, zu dem bestehenden Viserda und Marianne. Und später kam noch der Marco Huth mit dazu, nach dem Summercamp, der bei uns aufgeschlagen ist. Ja, das hat uns dann einen riesen Schub nach vorne gegeben. Also aus dem Nichts halt hatten wir auf einmal eine Mannschaft und haben dann mit einem heiden Respekt das erste Spiel verloren gegen die Golden Crocodiles, weil die für mich das Maß der Dinge waren in der Liga. Und ich glaube, dass auch meine Jungs vorher so deutlich gesagt haben, dass wir jetzt gegen die allerbesten spielen. Wer weiß, hätte ich es nicht gesagt, wären die Jungs vielleicht gar nicht so gelähmt gewesen und wir hätten sogar das erste Spiel noch gewinnen können, weil danach haben wir alle Spiele gewonnen. Also waren dann ja ein Start-Zielmeister in der Premierensaison mit der U10. Aber da hat auch dieses Jahr einfach alles zusammengepasst. Das waren tolle Eltern, tolle Kinder. Ja, das waren doch echte Athleten. Ne? Also ich hatte auch einfach Glück, das muss man sagen. Ne? Ich meine, es ist ja einfach, ein Football-Coach zu sein. Athletik schlägt am Ende dann doch irgendwie alles, ne? Wenn du so viele fixe Kinder hast, und die auch dann wirklich so fokussieren konnten.
Ja, da muss ich dann auch nochmal einhaken. Also ich muss ja auch sagen, dass die jetzt NRW-Meister mehr oder weniger geworden sind. Und die Frage ist, da müsste man die Heinz mal fragen, ob er weiß, ob an anderen Landesverbänden irgendwo sonst noch U10 gespielt wird.
Nee, das ist amtlich. Wird nirgendwo in Deutschland gespielt. Soweit ich weiß, auch nicht europaweit, und die Amis spielen es ja auch nicht mehr.
Also, mein Gott, das wollen wir aber jetzt nicht sagen, dass wir Weltmeister sind. Nein, aber grundsätzlich.
Mit einem Smiley versehen kann man das tatsächlich mal sagen. Ja? Das muss ja auch nicht alles so ernst nehmen. Das ist ja super, dass die NRW-Meister geworden sind, vor allen Dingen gegen so Mannschaften, die sich ja auf der Fahne geschrieben haben, dass sie tolle Jugendarbeit machen, wie die Panther und die Kokos. Dass wir die geschlagen haben und hinter uns gelassen haben, das ist doch nicht hoch genug zu bewerten.
Ja. Auf jeden Fall. Und da muss man auch ganz klar rauskehren, dass der Udo mit dem Serda Mutlo, mit der Marianne Braun und dem Lars Hansen und dann Marco Huth als Trainer gespannt, ja, anscheinend alles richtig gemacht haben. Und ich meine, wenn man dann noch zusätzlich erwähnen muss, die das am Anfang des Jahres im Prinzip übernommen hat als Teammanager, die Vanessa Kneipp. Also die macht mal einen richtig guten Job auch. Aber das ist halt Organisation, aber da lässt sie auch gar nichts anbrennen. Aber nichtsdestotrotz, diese Truppe, so wie sie war, Trainer und Teammanager, da kann man nur sagen, vielen Dank und ihr wart top. Mehr gibt es nicht. Viel besser geht es einfach nicht.
Ich könnte da noch eine kurze Anmerkung machen, dass ich den Montag nach dem Sieg gegen die Krokus, einen Anruf von Peter Springwald, den ich in NRW bekommen habe. Spielt ihr jetzt auch U11? Sag ich, wir haben gestern U10 gewonnen oder am Samstag. Nee, ich habe hier eine Meldung, da ist ein Spieler, der ist 11 Jahre alt, so und so heißt er, und klär das mal bitte ab. Und dann habe ich die Mutter angerufen. Das Erste, was die sagte, ist, ich bin mir sehr sicher, dass er ich schicke ihn aber sofort den Reisepass oder den Ausweis. Das ging dann auch innerhalb von 10 Minuten. Ja, dann haben die Kokos sich eine Standbauke eingefangen. Und die Mutter hat dann cool zurückgeschrieben über WhatsApp mir: Schön, dass wir sie geärgert haben. Ist natürlich extrem unsportlich, einfach weil der Junge ein bisschen größer ist, einfach mal in den Raum zu stellen. Der ist jetzt schon ein Jahr zu alt. Also das war ein sehr unschöner Zug aus der Kölner Ecke. Aber den haben wir ja entsprechend auch gekontert, nicht nur am Spielfeld, sondern auch daneben.
Ja, der Stachel saß ziemlich tief bei denen, das merkte man halt. Ja. Der gute Tom hieß der Junge halt, der hat mehr als den Cent auf den Quarterback draufgeworfen und das hat denen nicht so ganz gepasst. Die Crocodiles hatten sich wohl was anderes vorgestellt. Ja. Aber ich fand das ja so unglaublich, es war ja einfach ein Schuss ins Blaue. Es konnte keiner da den Tom kennen. Die haben einfach mal einen Schuss ins Blaue gemacht, dass der 11 ist. Das finde ich halt völlig unglaublich an der Geschichte. Aber gut, die haben sich sehr fair bei mir entschuldigt beim nächsten Turnier. Der Headcoach kam zu mir und hat gesagt, das wäre nicht von ihm gewesen, hätte ich dann auch gesagt. Aber er hat sich in aller Form mit handgeschöpftem Büttenpapier bei mir entschuldigt. Ja,
ja, nochmal zurück zur Mannschaft und zum Staff. Ich habe das ja so ein bisschen mitverfolgt. Bis vor einem Jahr, anderthalb, war ich ja auch dabei, auch bei der U10. Chapeau, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Alle Achtung. Hat hinten und vorne gepasst und ganz tolle Leistung, auch von mir. Danke dafür, Udo und Konsorten.
Jawohl.
So, jetzt ist der Heinz weg. Gut, Springen wir zur nächsten, zur U13. Udo, nicht ganz so erfolgreich, aber auch da, du als Head Coach kannst sicher ein paar Worte sagen. Was war da los?
Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da hätte ich sogar nach dem ersten Spiel, habe ich da eher an den Titel geglaubt als bei der U10. Weil wir hatten auf dem Papier wirklich ein gutes Team. Wir hatten da wirklich viel Verletzungspech. Also ich glaube, ich habe nicht mal eine Woche mit demselben Center und demselben Quarterback trainiert. Das ist halt wirklich doof. Das weiß jeder, wenn du den Ball schon einfach nicht ins Spiel bekommst, wie schwer es dann werden kann halt. Ja. Und bei der U13 ist es ja im Übrigen ja auch so, dass bei einem Fumble, bei der Ballübergabe, der Spielzug sofort tot ist. Ne? Also der Versuch ist einfach weg. Das war Verletzungspech, sehr guter Spieler, der nie gespielt hat, hat sich wegen Wachstumsschmerzen abmelden müssen. Der Quarterback fiel aus wegen demselben Ding, der hatte auch irgendwelche Wachstumsgeschichten halt und konnte nicht spielen halt und kam bis zum Ende der Saison konnte der nicht spielen. Ja, das war halt so auch, wie der Erik das vorhin sagte halt, da hatten wir eigentlich alles richtig gemacht und ich hatte das Gefühl, das wird hier richtig funzen. Und dann hatten wir viel Verletzungspech und ja gut, letztendlich hat es auch da immerhin noch gereicht, um Vizemeister zu werden, was ja jetzt auch nicht so schlecht ist.
Ich wollte gerade sagen, also man kann jetzt auch ein bisschen größenwahnsinnig werden und meinen, man müsste überall Meister werden, aber ein Vizemeistertitel und auch da haben wir viele Mannschaften geschlagen, die hochrangige Namen haben. Also ich finde das alles trotzdem sehr gut und ich meine da die Trainercrew mit Udo und mit Marc Fischer, dem Julian Reus, Timo Labs und als Teammanager der Olli Mohr. Auch da habt ihr auch einen super Job gemacht. Also ich meine, man muss sehen, das sind echt auch noch Kinder und bring denen mal das schwierige Footballspielen bei. Also ich finde, je kleiner die sind, umso schwieriger ist das Ganze und umso höher muss man das Ganze auch einschätzen, was denen beigebracht wird. Also auch da kann ich auch immer nur Danke sagen im Namen des Vereins, was wir da leisten am Trainingsfeld und auch organisatorisch, weil bei uns brennt nichts an. Das kann man einfach mal so sagen. Ja, also Hochachtung.
Da ist auch tatsächlich ganz positiv zu vermerken, dass ich da einen relativ starken Jahrgang aus der U10 jetzt raufbekommen habe. Also da sind, glaube ich, 8 Kids raufgegangen, die mir gerade auf Positionen Qualität geben, die ich da vorher nicht hatte. Und es findet da gerade so ein kleiner Run statt. Also wir haben fast bei jedem Training Kids, die sich das anschauen wollen. Wir waren letzte Woche, glaube ich, bei 22 jetzt halt. Das im Winter. Ja, von daher.
Sehr viel.
Ja. Von daher haben er und ich jetzt schon mal überlegt, ob wir die nächstes Jahr sogar im 9er-Tackle antreten würden. Also ich fände es ein tolles Ding. Das wäre eigentlich der logische nächste Schritt halt. Dann würden wir mit U5 bei der U10 anfangen. U9 bei der U13 und dann schon zum 11er-Tackle bei der U16. Also wir würden uns kontinuierlich in den Altersstufen auch entwickeln und die besser vorbereiten auf die U16.
Das wäre sehr schön. Udo, darf ich gerade fragen? Weil ich weiß das gar nicht. Kennst du diese U9er-Sache? Ja klar, wir haben bisher 5er-Tackle gespielt und jetzt stehen da 9 Mann, 9 statt 11. Wie viel müssen da wo stehen? Gibt es da auch 5 Liner oder gibt es da irgendwelche Regeln, die man...
Im Grunde kannst du dir vorstellen, dass die beiden offenen Tackles fehlen.
Okay.
Ja, also hast dann 5 auf der Line. Das Spielfeld ist allerdings genauso groß wie bei den Großen. Okay. Du hast dann eigentlich mächtig viel Platz nach außen. Da muss ich mir schon wieder... Da habe ich überhaupt keine Erfahrung mal wieder. Da muss man gucken, was da geht und was nicht geht. Aber du hast dann, eigentlich müsstest du dann nach außen viel Platz haben. Müssen wir mal gucken, wie wir das.
Ja, wieder neue Spielzeuge malen. Ne?
Genau, wieder viel X und O's malen und gucken. Genau. Und dann einfach ausprobieren. Das Papier ist ja immer geduldig. Auf dem Papier klappt das ja immer alles. Mal gucken, wie es denn in der Realität so aussieht. Da habe ich auch vor allem mein Problem, dass ich da eigentlich für 9er-Tackle zu wenig Coaches habe. Halt. Ich habe mich im letzten Jahr ja mehr um die U10 gekümmert, weil ich da am Anfang den größeren Need hatte. Jetzt ist da die Trainerkur ganz gut, aber ich kümmere mich jetzt mehr um die U13, aber ich brauche da mehr Trainer. Erik.
Ach so, ja, kein Problem.
Schüttel doch mal ein paar aus dem Handgelenk, Erik.
Eins, frag doch mal Peter.
Ja, genau.
Ja, da ist also...
Das hat ja schon mit dem Coach für die erste Mannschaft super geklappt.
Ja, ich habe jetzt den einen oder anderen an der Angel, da rede ich mit Erik ein andermal drüber. Also wir machen jetzt unter anderem auch ein Jets-Hundetreff am Wochenende und treffen uns mit Kötern zum Spazieren gehen. Und selbst da kann man so ein bisschen netzwerken und die Leute überreden, dass sie doch vielleicht Trainer werden. Ne? Mal gucken, was da so geht in Zukunft. Ja, aber es findet doch da eine Entwicklung statt und ich glaube auch, wir haben da wirklich eine gute Quote auch. Also wer bei uns zum Probetraining kommt, ich sag mal, von 5 bleiben 4. Das bleibt nicht jeder, aber es bleiben die meisten. Und mal gucken, wenn das so weitergeht. Ich glaube, das wird nächstes Jahr dann eine neue Erfahrung in der U9er Liga. Da spielen wir jetzt, glaube ich, meines Wissens die Falcons, die Crocodiles und die Panther. Und ich habe da schon Spiele gesehen, halt, das ist schon auch ein ganz guter Level. Wir haben halt viele große Jungs in der Line, da hapert es im Moment bei uns ein bisschen. Ne?
Ja, wir werden sehen. Aber auch da eine super Entwicklung und klasse Arbeit, da kann man wirklich nicht meckern. Ja, gehen wir weiter. U16 war sehr erfolgreich. Das nächste Meisterteam hat sich auch ganz hervorragend geschlagen. Ich glaube, mit einer Niederlage gestartet und danach alles gewonnen. Muss mich korrigieren, Erik. Du warst auch im Trainerstab. Kannst ja was erzählen. Bitteschön.
Ja, das war ja eine Truppe mit ganz viel Potenzial, muss man sagen. Und das wussten wir aber eigentlich schon seit 2 Jahren. Nur wir kamen ja halt nicht durch die Pandemie nicht zum Spielen und waren dann froh, dass es dieses Jahr doch nach den Sommerferien losgeht. Und wir haben tatsächlich gestartet mit einer Niederlage gegen die Falcons mit 13-16. Ganz kuriose Nummer, aber auch enttäuschend. Und das ist eben das, wovon ich eben gesprochen habe, so von wegen, Mensch, wir haben eigentlich so viel gemacht und dann doch irgendwie schlechte Ergebnisse eingefahren, aber danach ging es eigentlich recht gut. Wir haben dann das Friday Night Lights gehabt im Stadion, Jets gegen die Crocodiles, wo wir denen ganz dann nochmal gezeigt Kino. Haben, wie Football gespielt wird.
Ganz und, großes Kino, super Spiel, selten sowas, also das war nochmal im Geist der alten Flut, die Spiele, ganz großer Abend, Erik.
Ja, das stimmt, das muss man wirklich sagen und ich meine, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, da waren über 500 Leute. Also ich meine, ich glaube, das letzte Mal waren so viele Leute im Stadion, vor 3 Jahren gegen Bonn und dann nochmal bei dem American Day waren mal an die 1000 da. Also es kommt nicht so oft vor und das war schon auch Gänsehaut, das muss man sagen. Und das Ganze drum und dran war also sehr, 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 sehr ergreifend auch, ja. Ja, und dann ging es aber weiter, dann wurde die Saison unterbrochen durch Green Machine und Herbstferien und da kassierten wir dann auch noch eine schöne Verletzung von Lars Westphal, wo ich dann schon die Schnauze so voll hatte, dass ich eigentlich alles andere absagen wollte, weil ich weiß, dass die Green Machine für gewisse Dinge gut ist, aber auch für viele Dinge schlecht ist und die Jets haben einfach mal viel Erfahrung gemacht, schlechte Erfahrung mit der Green Machine gemacht in Bezug auf, ich will es gar nicht aufzählen, das ist wieder sehr frustig. Auf jeden Fall habe ich schon einen großen Hals gehabt, dass der Lars Westphal, unser Quarterback, sich da so verletzt hat, dass der für die Saison raus ist und teilweise für die nächste Saison auch noch raus ist. Das ist schon sehr deprimierend. Und wir haben weitergespielt, wir haben sogar eine Rückrunde vereinbart, weil das erste Spiel dann nach den Herbstferien in Düsseldorf ging mal so richtig ins Wasser, kann man so sagen, in Schlamm und Wasser. Da haben wir so dermaßen den Arsch voll gekriegt von den Panthern, dass wir eigentlich nicht gewusst haben oder ich vermute haben, na, wenn es so weitergeht, dann werden wir nicht mehr so viel Spaß haben. Aber das Blatt hat sich gewendet und wir haben danach alles gewonnen. Ob es Crocodiles, Panther oder Falcons hießen, alles egal, wir haben sie wirklich niedergerannt und wir haben, und das ist das, was mich am meisten beeindruckt hat, die haben sich wirklich von Spiel zu Spiel unendlich verbessert, die Jungs. Und das ist einfach das, weil ich wusste, was sie können, aber auf dem Spielfeld, am Spieltag dann wirklich zu bringen, ist immer noch eine andere Sache. Und die Erfahrung macht es dann da. Und dafür war es wirklich gut, dass wir diese Rückrunde gespielt haben. Und ja, wir haben die alle wirklich niedergekämpft. Und man muss ganz klar sagen, dass unser U16-Team die bestausgebildete Mannschaft in dieser ganzen Liga war. Also über Special Teams gesehen und in Taktik gesehen, das Arbeiten mit der Uhr, mit Timeouts, all diese Dinge. Das hat natürlich auch mit den Trainern was zu tun. Und da muss ich auch dann wieder direkt einhaken. Unser Trainercrew mit Ralf Roberts als HC, mit Janik Grützenbach als OC, mit Janni Muratidis als DC. Und unsere Positionscoaches mit Jonathan Hampel, mit Malte Schäfer, Dennis Hoffmann, Frank Pischke, Hans-Josef Sturm für die Special Teams und nicht zu vergessen, auch Jona Glasner als Receiver und nicht zu vergessen, unser Teammanager, der auch schon lange dabei ist, aber auch nie wirklich, auch nicht zum Spielen kam in dem Sinne, also keine Saison gemacht hat als Teammanager, Andreas Breuer. Wir alle haben da auch wirklich auch wieder einen super Job gemacht. Wir haben die auf den Punkt vorbereitet und es war eine große Genugtuung, Panther, Falcons und Crocodiles zu schlagen. Speziell für mich.
Ja, da müssen wir uns Scrimmage gegen Saarland, das war doch auch.
Oh ja, stimmt. Stimmt, ja, genau, Heinz, da kommst du genau richtig, das stimmt auch. Wir haben also einige Scrimmages, wir haben auch ein Scrimmage gegen Bonn gemacht, aber die hatten wir, die haben wir mehr oder weniger durch den Fleischwolf gedreht. Aber Saarland als Erstligateam im Prinzip da unten und dann die Jugend, alles ganz toll, alles ganz schick. Und die haben auch, die kamen hier runter, haben gesagt, okay, dann drehen wir mal die Jets mal auf links. Und die haben auch mal richtig schön an den Arsch versohlt. Und eigentlich hatten wir dann, fand ich ganz bezeichnend, nach dem Spiel oder nach dem Scrimmage vereinbart, okay, wir essen noch mal eine Wurst zusammen, grillen was und haben noch ein bisschen Spaß und unterhalten uns mal nett. Ja, das fanden die gar nicht witzig, haben geduscht und sind direkt abgehauen. Nee, wir haben keinen Bock und keine Zeit. Das zeigt sich dann so wieder so von wegen, der Charakter ist nicht allzu weitblickend. Ja, so viel zu U16. Super Truppe, sind aber circa jetzt mit 15 bis 20 Mann sind hochgegangen in die U19. Aber wir hatten gestern das Abschlusstraining und wir waren 32 Mann.
Ja, das ist doch super jetzt für ein Wintertraining.
Ist und das bei minus 4 Grad, ne?
Ja,
also das, schon, sein, ne? Das war auch schon in allen möglichen Mannschaften der Jets anders
über Winter. Da muss ich jetzt auch mal eins einwerfen, weil mir was einfällt, weil wir hatten dann auch Besuch aus der Umgebung. Also diese ganzen Friday Night Light Spiele, das haben anscheinend viele Vereine in der Umgebung mitbekommen, haben sich das angeguckt, also Spieler und Eltern. Und was wir da an positivem Feedback haben, dadurch, und das auch jetzt, ich meine, man muss sagen, in Reit, in Bitterschlick, in Erftstadt, da gehen überall die Lichter aus. Da kommen jetzt die ganzen Leute, kommen jetzt zu uns. Also die Jugendlichen auf jeden Fall erstmal. Also wir haben jetzt, glaube ich, von Bitterschlick sind, glaube ich, 8 Mann gekommen. Aus Reit sind 2 da. Es gibt jetzt den einen oder anderen aus der ehemaligen Hauptstadt, die sich überlegen zu kommen. Also alles hier so U16, U19, das ist schon, die haben anscheinend begriffen, wo es gut ist.
Sehr cool. Vielleicht sind da ja noch ein paar Trainer dabei für die U13. Wollte ich nur noch mal so erinnern, als Spickzettel noch mal
anders. Ja, nee, das habe ich schon im Griff. Dann muss ich mit dir morgen mal sprechen. Deswegen, ja, alles sehr positiv.
Gut. Okay. Ach, gut gefallen hat mir übrigens auch euer Social-Media-Auftritt, da, den der Andreas Breuer da hingelegt hatte. Das war eine gute Sache. Da bekam er ja von jedem Spiel fast eine Live-Berichterstattung auf den üblichen Kanälen, Instagram und so weiter und so weiter. Okay. Mal gucken, ob er sowas auch nächstes Jahr für die anderen Teams hinkriegt. Finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend. Ja, dann geht's jetzt hurtig weiter zu U19, Erik. Wer mag sich dazu äußern?
Ja, wahrscheinlich ich am besten. Ja. Ja, also ich meine, auch die haben gestartet in der Saison, da hatte Butch schon eben erwähnt, das erste Spiel gegen Bonn, das wurde dann leider in Bonn nur als Freundschaftsspiel gewertet, weil die nicht die entsprechende Anzahl an Spieler hatten. Eine Woche später in Troisdorf sind sie, glaube ich, angetreten, oder war es umgekehrt, erst bei uns, ich weiß nicht genau, wie auch immer, auf jeden Fall.
Erst in Bonn hatten sie nicht genug Leute und haben trotzdem das Freundschaftsspiel gewonnen.
Also ja, genau, das war dann eigentlich die Katastrophe dabei. Aber eine Woche später hatten sie dann genug Leute und dann haben wir sie anscheinend ernst genommen und haben sie mal in die Tonne getreten. Und hoch besiegt und danach ging es auch wieder auf und ab. Ich meine, die hatten dann, glaube ich, nur noch gegen die Falcons Spiele, alles andere hat dann abgesagt, auch während der Saison oder kurz vor der Saison. Das sind auch alles so Beispiele, wo ich sage, wie armselig, dass man das nicht so organisiert bekommt, dass man da, man hätte nämlich, es hat noch eine andere Gruppe gegeben, die parallel gespielt hat, da hätten wir vielleicht da noch ein bisschen mehr durchmischen können, dann hätten wir vielleicht auch mehr Gegner gehabt. Aber nein, die Leute, diese Vereine haben einfach nicht genug Weitblick, um frühzeitig sagen zu können, wir schaffen das nicht. Wir halten mal die Schnauze bis 2 Tage vor dem eigentlich angesetzten Spiel und sagen dann erst, dass wir nicht können, sodass auch wirklich nichts anderes mehr geht. Das ist in meinen Augen echt traurig, muss ich sagen. Ja. Und, aber gut,
die Jungs... Jack, auch kurz sagen darf, dass der Verband sich ja da völlig offen gezeigt hat, dass man bis dann und dann ohne Strafe zurückziehen konnte, was ja eigentlich gar nicht üblich ist. Aber die haben ja auch gesagt, in der heutigen Zeit, da kann man mal auf die Strafen verzichten, aber es muss halt rechtzeitig sein. Ja? Und der Verband ist ja da auch in einer armseligen Position, die planende Liga. Und dann sagt keiner Bescheid, der überhaupt keine Leute hat, und dann stehst du hinterher mit 2 Gegnern da. Ne? Das ist zum Kotzen.
Ich meine, der Verband kann ja natürlich nichts dafür. Ne?
Gar nichts. Also der hat zumindest den Weg bereitet, den er auch auf der Jahreshauptversammlung im Sommer gesagt hat, ihr habt jetzt noch 1,5 Wochen Zeit, wer bis dann und dann zurückzieht, der wird nicht bestraft. Und dann halten sie sich nicht daran.
Ja, das ist echt peinlich. Ja. Ja. Naja, aber letztendlich, die U19 hat dann auch ihre Saison dann haben sie noch 2 Spiele gegen die Falcons gehabt, auch ein Friday Night Lights, was wir leider verloren haben. Ich glaube, 1 oder 2 später haben sie dann in Köln gespielt und da haben auch da die Juniors dann den Falcons gezeigt, dass wir auch Football spielen können und haben dann den Spieß rumgedreht. Also auch da gibt es eigentlich nichts zu meckern. Sieht alles gut aus, wenn ich sehe, dass alle anderen absagen und wir durchhalten ein Großteil der Spiele gewinnen, ist alles gut. Also ich sehe das ganz entspannt. Wir hatten zwischendurch sicherlich auch mal überlegt, ob wir jetzt in die GFLJ einsteigen oder nicht. Haben aber gesagt, komm, wir nehmen uns noch ein Jahr Zeit, werden in 22 jetzt versuchen, die Regionalliga zu gewinnen und dann regelgerecht dann auch in die GFLJ aufzusteigen und dann damit dieser tollen Truppe, man muss sagen, die haben jetzt die letzten 2 Wochen auch ihre Vorbereitung begonnen und die haben teilweise über 50 Mann beim Training. Also das ist schon auch sehr gut und das werden eher mehr wie weniger, das steht auch mal fest. Also und da bin ich mal gespannt, was die nächstes Jahr in der Regionalliga vollbringen und dann hoffentlich dann nochmal, werden wir nochmal einen Versuch in der GFLJ starten.
Zur Info oder beziehungsweise andersrum die Frage, die Jets hätten also mit der U19 die Möglichkeit gehabt, in die GFLJ aufzusteigen, dahingehend, dass da Teams fehlen und aufgestockt wird, ist das so?
Genau, das ist jetzt schon seit 2 Jahren so, die suchen also Gegner, die sind ja fest im Augenblick nur zu dritt gewesen, soweit ich weiß, hat sich jetzt Langenfeld nochmal gemeldet dafür. Langenfeld und auch die Falcons. Die 2 haben sich dafür gemeldet. Es wäre noch ein Platz frei, aber gut. Wir haben uns entschieden für die Regionalliga für 22 und
liegt ja auch nicht zuletzt an der Situation mit unserem Quarterback Lars Westphal, der ja wohl auch bis in den April, Mai verletzt sein wird.
Ja, auf jeden Fall. Der wird also wahrscheinlich erst nach den Sommerferien ins Spielgeschehen einschreiten können. Also das ist sicherlich ein Grund und man muss ja immer bedenken, dass die GFLJ, die sind ja bis zu den Sommerferien fertig. Hm. Ja, das heißt, der könnte nächstes Jahr nicht spielen.
Und aber das ist
natürlich ein wichtiger Baustein.
Aber ich glaube, man kann jetzt einfach mal resümierend sagen, dass es für die Jugendarbeit der Jets ein tolles Jahr war, oder?
Das Beste überhaupt.
Auf jeden Fall.
Ich glaube, hat in allen Mannschaften eigentlich funktioniert. Ne? Wäre ich mit keinem Jugendteam schlecht ausgesehen, wir waren erfolgreich. 2 Vizemeister, 2 Meister, bin ich jetzt richtig? Ja. Also eine durchaus positive Saison. Und das wird sich irgendwann hoffentlich dann auf die erste Mannschaft auswirken. Sollen wir das überspringen jetzt, das Resümee der ersten Mannschaft? Oder, oder reden wir darüber?
Ja, der Erik wollte aber noch was zu den Coaches betreuen von der U19 erzählen.
Ja, genau. Wir müssen da jetzt auch nochmal, da wir ja dieses Jahr leider keine Jahresfeier hatten und das fällt ja dann irgendwie immer alles unter den Tisch. Auch wenn immer alle viele schimpfen über mich, dass ich dann diese Gelegenheit nutze, auch mal nicht nur nette Worte zu sagen, sondern auch mal die Gelegenheit nutze, wenn alle mal da sind, alle mal zuhören, was ich sonst nie habe.
Man nennt es auch die Brandrede.
Über schlechte Sachen zu sprechen, die besser laufen könnten. Das tun wir heute natürlich nicht. Deswegen möchte ich jetzt einfach auf die U19, auf die Trainercrew nochmal mit Philipp Westphal als HC, der Marlo Baus als DC Philipp macht auch OC. Dann haben wir noch die Emily Glasner als Receiver Coach. Der Marvin Sennerath war D-Line Coach. Der Marco Rudes ist das dies Jahr dazu gekommen. Der Brocki auch. Und dann gab es noch den, ich komme jetzt gerade nicht, Mattes Berger als DB-Coach, der Kai Wede auch als DB-Coach. Und jetzt verlässt es mich fast. Der Aaron, ich komme auf den Nachnamen gerade nicht, der war Running Back Coach. Der Peter, auch da den Nachnamen fehlt mir, der hat auch die O-Line gemacht. Und damit haben wir sie eigentlich alle zusammen. Und Teammanager war, muss man jetzt auch sagen, dieses Jahr noch die Annette Schäfer, die langjährige Teammanagerin bei den Jets, die alle mehr oder weniger von der U, damals war es noch, ich weiß es gar nicht, die U15, hat die mal gestartet, dann wurde ja alles wieder strukturiert und dann kam U10, U13. Auf jeden Fall hat die viele Teams mitgemacht und ist seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, schon dabei als Teammanager und in der Sicht auch ein altes Jets-Gestein organisationsmäßig sagt, aber dann für dieses Jahr, das war es gewesen, weil der Malte, ihr Sohn, der ist ja schon seit einigen Jahren bei den Senioren und hat das dann auch nutzen, ja, weil es ihr Spaß gemacht hat und mit dem Philipp zusammen, das einfach ein super Team ist, hat es da einfach immer wieder verlängert, aber jetzt ist es einfach mal so weit, dass sie sagt, so, jetzt ist Schluss. Wir haben auch einen guten Nachfolger mit Andreas Breuer. Also kann ich beruhigt in Rente gehen, sozusagen, in Teammanager-Rente. Und ich hoffe, dass wir das auch irgendwie im Frühjahr noch hinkriegen, dass wir noch eine Betreuertour, wie wir eigentlich ja jahrelang gemacht haben und durch die Pandemie nicht mehr zum Zuge kamen, dass wir das jetzt im Frühjahr nochmal nachholen können. Und dann wird auf jeden Fall Annette 100% gebührend entlassen, sozusagen. Ja, aber auch da eine super Truppe, die haben auch alles im Griff gehabt. Und die neue Trainertruppe von U19, die lässt sich aussehen. Wir werden sehen, inwieweit was da für Erfolge kommen. Aber ich glaube, alle haben große Hoffnung. Ja.
Jo. Da können wir auf jeden Fall zuversichtlich sein. Und jetzt kommen wir zum Senior. Ne? Erste, zweite Mannschaft. Mhm. Udo, wie sah es da aus? Mach mal den Einstieg, bitte.
Udo hat keinen Bock.
Ah, der Udo ist wieder. Udo, du hast dich wieder stumm geschaltet. Du Idiot. Ja, man hört sie nicht. Ja, Mann.
Ja, jetzt hat er stumm geschaltet. Der merkt auch gar nichts. Ne?
So, jetzt aber.
Hallo, Udo.
Jetzt aber. Ja. Hallo. Jetzt weiß ich auch, wo der Knopf hier auf dem Mikro gut ist, auf dem ich immer so gelangweilt rumgezogen habe. Ja, also wir sind bei den Prospects jetzt, ja?
Mhm, richtig.
Ja, kurzum, sie sind Meister geworden. Leider in einer relativ kurzen Saison. Auch da war es schwierig, weil der eine oder andere Gegner abgesagt hat und man sich zusammengefunden hat. Aber letztendlich haben sie die Spiele dann. Also auch da war es ja so, der Johannes Jungmann, der neue OC der Prospects, hat den ganzen Schwung Kölner mitgebracht. Musste auch da erstmal wieder ein Team draus formen aus den Cologne Falcons 2. Das war ein großer Trupp. Ich glaube, sie sind mit 15 Mann oder noch mehr damals da angekommen. Und dann war auch nicht klar, wer spielt der Quarterback und muss sich zusammenraufen halt. Und haben sie aber gut hingekriegt und hatten ein gutes, erfolgreiches Jahr. Ich müsste jetzt gerade irgendwo wühlen, um die Ergebnisse auf den Tisch zu bekommen. Ich glaube, sie hatten 4 Spiele, ist das richtig? Oder waren es 6?
Naja, die haben gegen Neuss auswärts gewonnen.
Richtig.
Düren hat dann auch kurz vorher abgesagt.
Genau, die haben abgesagt.
Dann haben sie gegen Wesseling zu Hause auch im Stadionspiel gewonnen, wo auch richtig was los war. Das war auch ein wirklich gutes Spiel. Und dann sollte noch das letzte Spiel gegen Duisburg stattfinden. Ja. Aber auch da haben sie dann die Duisburger dann, weil sie Angst hatten, mal so richtig verprügelt zu werden, dann auch gekippt. Und damit war die Saison für die auch zu Ende. Ne? Also da haben 4 Mannschaften, 2, nee, von 5 haben 2 gekniffen. Ne? Also,
ich meine, da gab es dieses, das war das Schöne an dem Spiel im Aggerschein, das war das große alte Duell zwischen den Jets Prospects und Wesseling halt. Mein guter Lieblingsgegner Udo Rath halt, der hatte sich die Saison auch mehr vorgestellt, was passiert. Und der ist ja recht deutlich abgewatscht worden auf dem Hauptrasen. War ja auch eine große Ehre für die Prospects im Aggerstadion gegen den Lieblingsgegner zu spielen zu dürfen. Und das war sehr, sehr deutlich. Und alles in allem eine erfolgreiche Saison mit einem Meistertitel gekürt worden. Mhm. Vielleicht auch noch erwähnenswert, dass man auf dem Benefizturnier für die Flutopfer in Erftstadt unter anderem auch gegen die Cologne Falcons gespielt hat. Auf dem Papier ein Regionalliga-Team, was zwar nicht angetreten ist, aber ja, aus deutlichen Resten bestand. Und die hat man auch deutlich geschlagen.
Ja, auch da muss man sagen, alles mehr oder weniger gespielt. Und die hätten vermutlich auch alles gewonnen. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Also da gibt es auch gar nichts zu meckern. Also ich war erstaunt, weil ich habe auch nie Zeit, mir immer alle Teams anzugucken. Alle sind ja leicht immer enttäuscht, dass ich die Spiele gucken kann oder nicht komme und vorbeischaue, weil tun ja mal alle so, als ob mich das nicht interessieren würde. Aber das stimmt ja leider nicht. Also ich war im Stadion bei dem Spiel. Ich war auch sehr gespannt. Und ich muss ehrlich sagen, da muss ich auch den Hut ziehen. Man hat ganz deutlich den Unterschied zwischen Wesseling und den Jets 2 gesehen. Also das war eine ganz andere Struktur im Spiel. Also eine ganz andere Spielkultur, ganz klar. Und man hat nach 5 Minuten schon gesehen, ich weiß, wer hier als Sieger vom Platz geht. Ganz klar. Also auch da kann man den Trainern, all den Trainern nur sagen, Hut ab. Also ihr habt dann auch da eine gute Leistung abgegeben und haben die Jungs wirklich super vorbereitet.
Auch da ist ja eine riesen Trainerriege am Start gewesen, ne?
Ja, jetzt muss ich mal gucken, dass ich die auch zusammenkriege. Genau, das ist mit der HC, Michael Herzog, OC, der Johannes Jungmann, der DC, der Sebastian Hohnen. Und zu den Position Coaches, da ist dann der Klaus Zettelmeier als Quarterback Coach, der Fabian Lohse und Johannes Jungmann haben die O-Line gemacht. Der Nico Heidebrecht hat die Running Backs gemacht. Die Receiver hat der
Jan Lenarczyk.
Jan Lenarczyk trainiert, ganz genau. Und auf Defense-Seite war dann der Stefan Teichmeier, hat die Linebacker trainiert. Der Sebastian Hohn mit dem Mike Lörrer haben die DBs gemacht. Und was bleibt dann noch über? Die D-Line. Hat dann zum Schluss die Jannika Stark gemacht.
Genau.
Und Teammanager war Fabian Lohse. Auch da allesamt waren wir immer gut vorbereitet, immer gut organisiert. Auch da gibt es nichts zu meckern und auch da haben die sich ihren Meistertitel wirklich verdient.
Ja, kurzes Wort zu dem Spiel gegen Wesseling im Stadion. Das war ja auch quasi wieder für die Prospects Verlöte. Da waren ja ordentlich Zuschauer da. Was mich erstaunt hat, war halt so ein paar uralte Gesichter da zu sehen, in Anführungsstrichen. Ja, also die 96 von den Bears mal gekommen sind, dann der Alex Ganzio zum Beispiel, der war dann da. Ja, und die waren dann auch voll des Los. Ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, auch mit dem Wolfgang Kremser und seiner Frau. Das sieht schon richtig nach Football aus und nach Organisation, was wir da machen. Das sollte man nicht unterschätzen, dass das auch woanders Anerkennung findet.
Ja. Ja.
Die Versprochlichen an dem Dach. Ja, der Hammer oben drauf. Ja.
Mal kurz nebenbei gefragt, Heinz, du hast ja deinen Überblick. Gibt es, oder es gab, glaube ich, eine Mannschaft, die mir bekannt ist, als zweite Mannschaft. Aber so viel mehr als ein, zwei in NRW, außer den Prospects. Zweite Mannschaft gibt es auch gar nicht, ne?
Ich kenne nur noch die Kölner, die Crocodiles.
Ja, die Crocodiles, ne?
Sonst hat auch keiner die letzten Jahre, die Flacons hatten ja eine, aber das hat sich ja dann auch erledigt.
Ne? Ja, auch das ist ja unheimlich bemerkenswert, ne? Einfach jetzt dann noch seit Jahren die zweite Mannschaft zu führen und noch zu halten. Ne? Also ich meine, hier wird vielleicht.
Wie lange haben wir das jetzt schon, Butch? Du hast damit angefangen, Udo?
2014.
Ja. 2014, also jetzt praktisch 6, 7 Jahre.
7 Jahre.
Oder? Das ist schon Hammer. Ne? Und das ist ja auch kein einfaches Thema. Das,
nee, überhaupt nicht.
Die Diskrepanz zwischen erster Mannschaft und Prospects, zwischen Trainerstab hier und da. Und da müsste man eigentlich einen hauptamtlichen Menschen für einstellen, der dann alles koordiniert und die Wogen glättet, was ja bei uns gar nicht möglich ist. Ja?
Mediator.
Ja, genau. Mediator.
Ja. Ja, das auf jeden Fall. Gut, ja, die Trainer sind erwähnt und der Staff, ja, auch von mir. Super Arbeit, Jungs. Mein und Udos Erbe wird hier ganz toll weitergeführt. Da sind wir sehr froh, sind wir saufroh drum. Und ja, weiter so, würden uns freuen. Wie auch immer es sich entwickelt. Damit kommen wir dann zur Erstmannschaft der Senioren, denke ich. Das ist das letzte.
Das Flaggschiff des Vereins.
Ja, das letzte Rädchen am Auto. Und ja, da lief es holprig, ja, ganz klar. War, wie der Erik schon zu Beginn sagte, auch nicht ganz einfach, das Ganze zu bewerkstelligen. Ja, wie in allen Teams. Aber ja, da hatten wir halt so ein paar Problemchen zu wälzen. Ne? Und da lief es einfach nicht so. Erik?
Ja, da muss man ganz klar sagen, das ist jetzt ja, schlecht gelaufen. Unerwartet, sage ich jetzt mal, für alle unerwartet. Wir wussten ja alle nicht, also jetzt aus Sicht der ersten Mannschaft, wir wussten ja alle nicht, wie sind die anderen drauf, wie haben die anderen trainiert und so weiter und so fort. Da war dann auch immer, konnte man hören, dass da noch gar nicht trainiert wurde in der Ecke. Aber wir haben ja durchweg immer trainiert, solange es ging. Und wenn es nur Zweiergruppen, Fünfergruppen, Zehnergruppen oder Zwanzigergruppen waren, wir haben also immer irgendwas getan, wenn es möglich war. Das haben andere Teams nicht gemacht. Aber letztendlich haben wir trotzdem schlecht abgeschnitten. Und da gibt es sicherlich eine Menge Fehlerquellen, warum das passiert ist. Das ist auf der einen Seite, die Mannschaft an sich war viel mit den Trainern unzufrieden. Das ja auch schon nicht erst seit kurzem, sondern schon länger ein längeres Thema ist, wo wir hatten ja auch in den letzten eineinhalb Jahren auch eine große Trainerfluktuation, was auch nicht gut ist. Das kann man auch immer wieder an Leistungen auch knöpfen. Da, wo die Trainerfluktuation groß ist, da ist auch am Ende der Saison die Leistung meistens nicht so toll, das Ergebnis. Das muss schon kontinuierlich irgendwie sein, damit da auch wirklich auch Leistung am Ende rauskommt. Wir könnten jetzt hier sicherlich eine Stunde lang diskutieren und Dinge in Frage stellen, die passiert sind, ob das richtig oder falsch war. Andreas als HC hat da jetzt sicherlich keinen leichten Job gehabt, aber man muss auch sagen, dass da einige Fehler passiert sind von ihm und er am Ende der Saison letztendlich hat alles schleifen lassen, was natürlich nicht ging und das ist auch keinem verborgen geblieben. Und das hat natürlich nicht dazu beigetragen, irgendeine großartige Motivation hervorzuheben. Also und im Endeffekt, dann gab es, denke ich, einige Trainersitzungen, wo dann auch die Kritik auf den Tisch kam und er dann im Prinzip eher dann gesagt hat, okay, ich komme mit meiner Philosophie nicht weiter, ich stelle mir das anders vor und ich habe jetzt eingesehen, das funktioniert nicht, also ziehe ich die Konsequenz und werde zurücktreten. Daraufhin, das hat dann auch, ich meine, ich weiß nicht, ob es davon abhängig war, dass das eine Lawine hinter sich gezogen hat, dass viele Spieler dann gesagt haben, so jetzt ist ja seit 2 Jahren nicht mehr so richtig gut gelaufen und ich suche mir jetzt was anderes. Das ist jetzt passiert, ein Teil ist geblieben zum Glück. Auch denen kann ich auch wirklich, wenn die zuhören, nur Danke sagen, dass sie zu den Jets stehen. Das ist im Augenblick halt nicht immer so, leider. Ich habe da meine ganz persönliche Meinung zu, die kennt auch jeder, die werde ich jetzt aber auch jetzt nicht kundtun, weil dann dauert die Sendung doch wieder länger. Jeder kennt sie von mir und wir sind uns da auch einig. Meine Meinung ist auch jetzt, steht nicht alleine da im Raum. Aber wie gesagt, es haben viele Spieler entweder aufgehört oder suchen sich jetzt tatsächlich eine Herausforderung in höheren Ligen. Und einige Trainer sind dann auch durch Konstellationen, dann haben auch aufgehört oder zum Glück aufgehört, sage ich da teilweise. Bei anderen aber auch nicht. Bei anderen auch nicht, da war ich dann auch traurig. Aber es hat sich einfach so ergeben, dass es das Miteinander nicht funktionierte mit dem neuen Coaching Pool. Da kann ich aber einfach auch nichts zu sagen. Ich werde auch einen Teufel tun, sich da so einzumischen.
Ich muss da mal kurz einhacken, Erik. Also Andreas hat die Bremse dann gezogen, ist zurückgetreten halt. Aber das war auch einfach ein unglücklicher Zeitpunkt, ne? Weil das schon relativ spät war, ne? Also.
Oh,
Ist jetzt nicht so richtig einfach, dann noch wieder einen neuen Trainerstab zu besetzen, ne?
Weiß ich nicht, das war im Oktober. Ich meine, wir haben bis Ende September darum geeiert. Also ich meine, nee, also ich denke mal, nee, so spät war das nicht. Ich meine, wir haben bis Ende September, ist die Liga ja gelaufen. Und ich glaube, Mitte Oktober ist er zurückgetreten. Also da ist jetzt nicht so viel Zeit vergangen. Ja.
Aber das ist generell ein Zeitpunkt, wo ja die meisten Trainer sich schon einig sind, wo sie nächstes Jahr hingehen. Ne? Es gab da wahrscheinlich nicht so viele Möglichkeiten, oder?
Es gibt da natürlich gar keine Möglichkeiten oder nicht viele Möglichkeiten. Ich meine, es kam ja sowieso die Frage, wie wollen wir das Problem jetzt stemmen? Was bleibt von der ersten Mannschaft über? Das war ja auch alles fraglich. Und wo geht es dann hin? Und ich meine, wir müssen ja eine Regionalliga-Mannschaft stellen. Das ist ja vielen gar nicht klar gewesen in Bezug auf, ja, was geht denn nächstes Jahr? Und wieso erfolgt eine Zusammenlegung zwischen erste und zweite Mannschaft? Es ist also ganz schwierige Themen. Und ich muss sagen, ich kam da gerade aus dem Urlaub und wurde mit diesen ganzen Nachrichten zugeschmissen. Ich wäre am liebsten direkt wieder gefahren, wenn ich ehrlich bin. Also das war auch eine Zeit, zwischen Mitte Oktober und ich sage jetzt mal Anfang Dezember. Also die hat mich da auch nochmal so richtig mitgenommen, weil ich auch nicht wusste, wie wollen wir diese ganzen Probleme da jetzt bewältigen. Und war kein einfaches Handeln. Und das, was wir getan haben, indem wir jetzt die Coaching-Crews zusammengelegt haben und entschieden haben, dass der Johannes Jungmann neuer Headcoach wird, ein OC, das hat sicherlich vielleicht nicht jedem geschmeckt, aber das ist halt immer so. Ich meine, da hätte man ja auch einen anderen nehmen können. Das hätte dann irgendwelchen anderen Leuten nicht geschmeckt. Das ist immer ein schwieriges Thema. Dafür haben wir jetzt aber auch Erfahrung genug in solchen Dingen. Und ja, man muss entscheiden und hoffen, dass das die richtige Entscheidung war. Und wir werden das Ende der Saison 22 dann auch wissen.
Ach, der Heinz ist eingenickt, aber er bewegt sich wieder.
Nee, ich habe da wenig zu sagen. Ich meine, das ist ja auch, ich will jetzt nicht so tun, als wäre der Johannes da der Notstopfen, den wir da, weil wir sonst keinen gefunden haben. Aber das ist auf keinen Fall so, ja. Aber es ist auch nicht einfach, Coaches zu bekommen, die nach Troisdorf wollen. Ja? Wir liegen nun mal in einer Ecke, die nicht besonders attraktiv ist. Ich sage nur Kölner Ring und Staus ohne Ende. Das da vom Norden, das ist schon eine ziemliche Tortur, da jedes Mal drüber zu fahren, zwei oder dreimal die Woche. Und Richtung Süden ist ja nun gar nichts mehr, bis Westerwald oder Koblenz oder Wiesbaden. Ja. Also da tun sich die Vereine im Westen, im Ruhrgebiet, da viel einfacher. Die fahren mit der Straßenbahn oder mit dem Fahrrad eben mal über die Ortsgrenze und sind dann beim neuen Verein. Ja. Da haben wir es nicht so einfach. Und insofern bin ich jetzt persönlich sehr froh, dass wir da mit dem Johannes einen erfahrenen Coach haben, der auch noch aus der Ecke kommt.
Also es sollte auch nicht so rüberkommen, als wenn das jetzt irgendwie so, ja, jetzt haben wir zum Glück einen, der den Spot füllen kann. Nee, der Johannes ist ja, der kam ja zu uns vor gut eineinhalb Jahren und der hat sich ja als absoluten Football-Nerd und er hat echt Zeit für diese ganzen Dinge, wo ein normaler, ich sag mal normaler Mensch eigentlich nicht die Zeit aufbringen kann oder will. Ja, der macht mit Huddle, arbeitet der viel. Der hat vor allen Dingen auch was mich dann auch überzeugt hat. Also einmal das Ergebnis mit der zweiten Mannschaft, was er da jetzt für seinen Teil aus der Offense gemacht hat, diese Struktur, die er da reingebracht hat, das ist mir sofort aufgefallen. Und er hat in seinem im Vorfeld hat er ja organisatorisch auch viele Dinge in dem vorherigen Verein gemacht. Und das sind so Dinge, die für mich als HC auch wichtig sind. Da gilt ja nicht nur, da geht es ja nicht nur um das Sportliche, sondern da müssen ja viele Dinge auch organisiert werden. Und also der Johannes hat mich da in der Richtung auf jeden Fall überzeugt. Und deswegen hat er auch diesen Job bekommen. Es waren auch andere da, so ist es jetzt nicht. Also wir hatten schon noch zwei andere Kandidaten.
Also ich glaube, ihr habt dann einen absoluten Glücksgriff damit, was ihr da entschieden habt. Ich habe Johannes als Coach erlebt und wir teilen noch das gemeinsame Hobby Hunde. Da halten uns immer viel latschig hier gegen bei unseren Kötern und halten uns viel halt. Der ist ein Glücksgriff, glaube ich, für die Jets. Vielleicht wird das so jemand wie der Baumgart für den ersten FC Köln. ein in der Regionalliga noch nicht so bekannter Coach, aber ich glaube, der hat das Potenzial, die Jets auf ein neues Level zu heben. Und wenn das nicht nächstes Jahr passiert, dann vielleicht übernächstes Jahr oder das Jahr danach.
Also da in der Beziehung, sage ich jetzt mal, ist der Vorstand relativ geduldig, vielleicht geduldiger als die Spieler. Da ist eine ganz lange Leine, was sowas angeht. Wir sind jetzt nicht der Verein, der sagt, wir kaufen 10 Amis und wir wollen nächstes und in der zweiten und übernächstes in der ersten Liga spielen. Wir wissen, wo wir sind und dass wir auch viel auf unsere eigenen Leute setzen müssen. Und eventuell muss man auch mal ehrlich zugeben, in der zweiten Liga sind wir schon an der Grenze unserer Kapazität angelangt. Klar. Das hat ja die Saison 19 deutlich aufgezeigt, wobei das ja auch sicherlich noch an anderen Sachen lag. Ja, aber für eine erste Liga mit, was weiß ich, 2-3 Millionen Etat, da kommen wir ja schon gar nicht in Frage. Ja. Selbst in der zweiten Liga gucken wir ja auch nur im Prinzip aus dem Beifahrersitz zu, was da passiert. Ja. Wenn du siehst, was da Mannschaften sind wie Langenfeld, Solingen, Panther oder auch jetzt Berlin oder so, was da gewesen ist. Ich habe ja da gepfiffen. Ja. Da können wir nicht mithalten, noch nicht. Da müssen jetzt erstmal wirklich wieder ein paar Strukturen und Mannschaftsgefüge wachsen. Dafür muss man auch entsprechend die Zeit lassen von Vorstandsseite aus.
Also ich glaube einfach mal, also wir sind hier die letzten Jahre geradezu explodiert, das muss man ja so sagen. Ja, U16, U13, U10, die Mitgliederzahlen sind auseinandergegangen. Da muss die Infrastruktur ja auch mithalten können halt. Und da sind wir aber dran und das funktioniert ja auch ganz gut. Und wir haben ja auch viele neue Talente im Verein. Ich meine letztendlich, wenn wir uns mal bei den Coaches so umgucken halt, also der Erik, ich und der Butsch, wir werden nicht nochmal 20 Jahre coachen. Ne? Also da müssen jetzt mal langsam ein paar neue rangezogen werden. Also wenn ich auf den Bildschirm gucke, sehe ich nur weiße Haare oder gar keine Haare mehr.
Also ich kenne einen Trainer, der hat gesagt, ich möchte 100 Jahre werden und bis 99 möchte ich coachen. So, das ist doch mal eine Ansage. Also wer weiß. Aber ich glaube, der Udo hat recht. Da müssen neue Coaches kommen. Da kommen auch neue Coaches. Da sind wir in guter Position. Wie viele Coaches haben wir im Verein, Erik? 40 bis 50, fast 50 oder so. Das ist eine unheimliche Nummer, ne? Das ist ganz schön viel.
Butsch, ich muss da kurz einhaken. Bitte. Ich gehe ein Bier holen.
Ha, vielen Dank für die Info, Herr Weihnachtsmann.
Das wolltest du wissen immer.
Ja, danke schön. Udo hat wieder lustige Namensänderungen hier vollzogen beim Zoom-Meeting. Er nennt sich der Weihnachtsmann, ich bin das Christkind, der Owner ist der Owner und der Präses der Präses, um das mal hier zu verdeutlichen. Ja, das sieht schon wirklich gut aus. Wir haben eine riesen Mannschaft, die hier ganz viel Tolles leistet. Ist einfach gewachsen, aber auch da sind die Coaches da. Ja, da muss man einfach sehen. Wo andere Vereine mit 3, 4, 5 Coaches arbeiten, sind da bei uns schon mal 5, 6, 7, 8. Ne? Und das sind so Kleinigkeiten, das sollte man einfach mal sehen. Ne? Erik?
Ja, ich denke auch nochmal zurückzukommen zu der großen grundsätzlichen Situation bei der ersten Mannschaft dieses Jahr. Also wir haben jetzt viel über die Coaches gesprochen. Wie gesagt, da sind sicherlich Fehler passiert. Aber ich gebe auch einen Anteil der Schuld, warum das alles so gekommen ist, auch dieser Mannschaft. Also in dieser Mannschaft hat auch einiges nicht gestimmt. Ich meine, ich habe lange versucht, da Dinge einzuwerfen, um da auch, dass das Teamgefühl mal wieder hochkommt. Ich meine, wir haben es ja gekannt von früher und ich sage ja schon seit Jahren, dass das eigentlich kein wirkliches Team mehr war. Die haben zusammen trainiert, ja, die haben zusammen gespielt, aber das war's. Und ich muss sagen, da habe ich immer schon gesagt, da fehlt was und man kann auch Leistung schöpfen, wenn man einen tatsächlichen Teamgeist hat. Und ein bestes Beispiel ist tatsächlich in der Richtung auch die zweite Mannschaft gewesen oder bisher gewesen. Und ich hoffe, dass die das jetzt weiter verfolgen und auch im Prinzip da die Mischung aus erster und zweite Mannschaft, dass die das jetzt mit rüberbringen. Ich hoffe auch, dass die Leute aus der ersten Mannschaft das jetzt auch annehmen und sich da nicht gegen sperren. Ne? Also ich meine, das Thema ist noch nicht ganz durch Und da müssen wir sicherlich auch ein Auge drauf halten. Aber ich hoffe einfach, dass die Jungs, alle wie sie da sind, einfach ein Team werden. Und da muss wirklich jeder sich anstrengen. Nicht nur irgendwie links der Teil oder rechts der Teil oder die Coaching Crew. Nein, da müssen alle was daran tun. Alle müssen das vorleben. Und dann fangen wir auch alle ein und dann sind wir auch da, wo wir hin müssen.
Aber so eine Chance bietet ja einen Neuanfang. Aber sag mal, Erik, wie geht's denn weiter mit erster und zweiter Mannschaft? Wird es eine zweite Mannschaft geben? Kannst du was zu sagen? Willst du was dazu sagen?
Ja, gerne. Also ich meine, es gab ja immer bei diesen letzten Team-Meetings, wo unsere Ideen ja vorgestellt wurden, von wegen Zusammenführung, erste und zweite Mannschaft und hin und her. Da gab es große Diskussionen. Speziell jetzt bei den Prospects, die haben das alles gar nicht verstanden oder wollten es auch nicht verstehen. Letztendlich haben sie sich dazu bekannt. Aber und ich stehe da jetzt nach wie vor zu dem Thema. Ich meine, wir haben ja eine Gruppe gebildet, wo man sich anmelden konnte. Okay, ich bin dabei bei dem Seniorenteam. Und da haben sich tatsächlich ja um die 100 Spieler gemeldet. Von sich aus, also die wurden da nicht eingepflegt, sondern die haben sich selber gemeldet. Im Augenblick sind irgendwo Spieler, also Trainingsbeteiligung, Spieler von zwischen 40 und 50 Mann beim Training, was ja gut ist, aber mir fehlt dann immer noch die zweite Hälfte. Wo sind die? Und ich habe immer gesagt, wenn wir alle zusammenkommen, dann sind wir natürlich für eine Regionalligamannschaft zu viele. Das heißt, wir können gerne eine zweite Mannschaft oder wie wir das auch mal nennen wollen, bilden. Ob die dann in 22 schon am Ligabetrieb teilnehmen, das wird sich zeigen, ob wir soweit sind. Im Augenblick muss ich ganz klar sagen, wie wollen wir mit einer Beteiligung von 50 Mann noch eine zweite Mannschaft zum Ligabetrieb anmelden? Also das sehe ich jetzt gerade nicht. Es sei denn, es ändert sich im Januar noch was, wobei die Lizenzmeldung, die muss Mitte Januar muss die raus und ja. Bis dahin muss ich eine Entscheidung treffen. Mhm. Also die Jungs haben es selber in der Hand und haben vehement dafür gekämpft, dass eine zweite Mannschaft da sein soll, aber ich sehe die Peoples nicht beim Training. Also das ist so eine Geschichte, wir werden sehen, wo es hingeht. Mir ist es ganz recht, wir werden das so handhaben, weil jede Woche melden sich neue Leute, die Football lernen wollen und sich anmelden wollen und sich den Jets zu den Jets sich gesellen wollen. Also ich sehe eine zweite Mannschaft auf jeden Fall auf lange Sicht wieder entstehen. Wie wir sie nennen wollen, müssen wir mal schauen. Es wird auf jeden Fall in keinem Fall wieder so passieren, dass die ihren eigenen Weg einschlagen und Liga für Liga versuchen zu gewinnen und aufsteigen und aufsteigen. Das ist nicht der Sinn einer zweiten Mannschaft. Wir werden das dann so handhaben, dass wir sagen, okay, wir bilden jetzt einen Pool für Anfänger, für Leute, die noch nicht so weit sind, versuchen dann im Sommer und im Herbst Scrimmages zu veranstalten oder Freundschaftsspiele zu veranstalten. Und in 23 können wir gerne uns in der NRW-Liga wieder zum Ligabetrieb anmelden. Aber eins muss klar sein, es muss ab sofort, wenn sowas gebildet wird, klar sein, dass diese Coaching Crews zusammenarbeiten und da, sobald die Leute, diese Spieler, ich sage jetzt mal ansatzweise das Footballspielen gelernt haben oder verstanden haben, dass die dann sich zu der ersten Mannschaft dann wieder gesellen. Ganz klar.
Endloses Thema. Da haben wir viel drüber diskutiert. Erik, Heinz, Butsch. Ja. Es ist halt immer schwierig halt, wenn du einmal zusammen in dem Team gespielt hast, dann bist du diesem Team zugehörig und sonst ein anderes Team wechseln. Also ich habe auch noch in keinem anderen Verein erlebt, dass zweite Mannschaften so richtig funktionieren, als das, wofür sie da sein sollen.
Deswegen gibt es ja auch so wenig. Ne?
Ja, das ist genau das Pudels Kern. Also anscheinend scheint das bei anderen Sportarten eher zu funktionieren als bei Football, weil bei Football einfach...
Ja, bei anderen hast du natürlich 11 Mann, bei Fußball hast du vielleicht 15. Ja, da musst du nicht 30 Köpfe unter einen Hut bringen.
Ich glaube, es liegt an dieser großen Teambildung halt. Also wenn du einmal, bei den Prospects hieß es halt immer, einmal Prospects, warum soll ich wechseln in die erste? Hier sind meine Buddies, hier sind meine Freunde. Ich meine, jeder, der mal Football gespielt hat, weiß, wie das ist, wenn du zusammen in einem Team gespielt hast. Da wirst du eigentlich das Team nicht verlassen, ne? Das sind ja deine Jungs.
Ja, aber Udo, da müssen wir von weg. Dieses Denken muss weg und wir müssen gucken, dass wir zweimal im Jahr die besten Leute wieder hochhieven, wo wir sie brauchen.
Dann ist es so. Ich verstehe völlig, wofür die zweite Mannschaft eigentlich gemacht worden ist.
Ja. Ja, ich weiß.
Ja, das habe ich schon kapiert, aber ich weiß einfach um die Dynamik, die halt immer so in Teams halt so stattfindet. Und,
Naja, wir müssen da sehen, dass wir da einen Kompromiss finden, der ein bisschen besser ist, als er in den letzten Jahren war. Ja. Das muss natürlich dann, fängt ja damit an, dass die Trainer zusammenarbeiten.
Ja.
Ja, und wenn das schon nicht der Fall ist, dann,
ja, wir haben ja genug
dann wird das immer. Nicht. Ja, ich kann mich an die Jahreshauptversammlung erinnern, wo ein böser Spruch gefallen ist, deswegen bin ich Trainer in der Regionalliga und du bei den Prospects. Das ist keine Zusammenarbeit zwischen Trainern. Da ist von vornherein der Schlagbaum unten und dann kann dann auch nicht sein, dass die Mannschaften dann untereinander sich austauschen und wechseln.
Zuvor steht aber einfach die Aufforderung, Leute, kommt zum Training und dann können wir gucken, was wir machen. Aber wenn dann nur 40, 50 Mann rauskommen, es erübrigt sich jede andere Überlegung. Ne? Also jetzt
wir wollen ja 80 Pässe alleine schon. Ja? Und wir werden keinen Pass machen für irgendwelche Karteileichen und Busfahrer. Ne?
Aber vor uns da jetzt verlieren, halt, wie ist denn der Ausblick für die erste Mannschaft? Gibt es da noch Neuigkeiten? Habt ihr noch was geplant für nächstes Jahr? Owner?
Ja, wir haben seit 2 Jahren die Wohnung im Aggerstadion permanent gemietet, die uns, schätze mal 8.000 Euro, über jeden Monat 700 Euro gehen da durch den Kamin. Ja? Für eine Lagerhaltung ist das zu schade.
Ich dachte, da feiert der Vorstand immer seine
Party. Ja, genau, da sind unsere Orgien. Der Erwin, ich habe da kommen die ganzen Orgien rein auf Vereinskosten, deswegen ist der Vereinskonto auch leer.
Wir haben noch gesagt, das wollen wir nicht verraten.
Ja, ist jetzt rausgerutscht. Ja,
weil der Verein so arm ist. Vielleicht solltet ihr nicht immer nur die Online das treppen lassen, sondern richtige Mädelsmannschaften.
Ja, also wir haben die Wohnung, die ist für 2 bis 3 Personen aus dem Ursprungsland des Footballs ist die gedacht. Und dafür soll sie auch genutzt werden. Und ich bin ein Vertreter der Fraktion, wir brauchen Amis schon in der zweiten, in der dritten Liga, in der zweiten allemal. Guckt euch an, was mit den Bulldozern war. Das ist ja im Prinzip eine Nullmannschaft, die aus ein paar Resten von der Panther bestand und tollen Coaching-Crew hatten und dann da mit, was weiß ich, 4, 5 Amis aufläuft. Und uns dann schlägt. Das kann es ja auch nicht sein. Da müssen wir vernünftig gegenhalten. Und dazu brauchen wir Amis. Und dazu müssen wir uns nicht im März entscheiden, dass wir uns noch ein Ami oder 2 leisten wollen, sondern dazu müssen wir uns jetzt entscheiden, dass wir nicht die Leute von der Resterampe da drüben kriegen. Hm. Ja, und das ist eine ganz klare Vorgabe oder eine Standpunkt des Vorstands. Wir wollen Amis haben, aber da müssen die Coaches entscheiden.
Gibt es da schon Kandidaten?
Also ich weiß von nichts.
Ich weiß von nichts. Okay. Ja, ich weiß von ein bisschen was, aber da will ich jetzt nicht drauf eingehen, wenn ich ehrlich bin. Also wir werden, aber man kann jetzt ganz klar sagen, es wird auf jeden Fall ein Quarterback sein. Mhm. Und dann müssen wir gucken, auf jeden Fall auch ein Defense-Spieler, ob jetzt ein DB, Linebacker, ist noch nicht 100% entschieden. Und wir müssen einfach auch gucken, was der Markt hergibt. Wir werden uns einfach für das entscheiden, was am besten ist.
Ja.
Und vielleicht gibt es dann noch einen dritten, der dann vielleicht noch ein bisschen beides spielen kann. Da müssen wir mal schauen. Also wichtig ist einfach für uns jetzt im Vorstand, wir haben gesagt, wir müssen diese Regionalliga halten. Und ich sage mal eins, jetzt wo jetzt so sich rauskristallisiert, dass doch ein Großteil der ersten Mannschaft nicht mehr vorhanden ist, das ist auch eine echte Aufgabe für die jetzt übrig geblieben sind. Also das neue Herrenteam, Seniorenteam, die haben auch echt was vor sich, um die Regionalliga zu halten. Das muss man ganz klar sagen. Und das ist halt unser Ziel. Der Johannes hat gesagt, wir wollen eine Winning Season. Okay, das ist gut ausgedrückt. Im schlimmsten Fall, Hauptsache, wir bleiben in der Regionalliga drin. Das ist ganz klar für das erste Jahr das Ziel. Und darauf bauen wir dann auf. Und dann können die Jungs, sie müssen halt auch ein bisschen Erfahrung sammeln. Ich meine, viele von denen rutschen jetzt 3 Ligen höher. Ne?
Ja. Man darf auch nicht vergessen, wir sind auch jetzt seit 30 Jahren in Troisdorf und wir sind da angekommen. Wir sind gern gesehen als Gast oder als Nutzer des Aggerstadions. Und dazu gehört allerdings dann auch, das nicht nur unser Selbstverständnis ist, sondern auch von der Stadt, dass wir mindestens dritte, wenn nicht sogar zweite Liga spielen.
Ja, also ja, da muss ich nochmal einhaken. Das stimmt tatsächlich. Also ich hatte jetzt letztens nochmal ein Gespräch bei dem Bürgermeister und mit der ersten Beigeordneten. Und die kamen direkt auf mich zu und fragen, ja, was ist denn los? Von wegen Trainer, neuer Trainer, Trainerentlassung. Ich sage, entlassen war es nicht, sondern es hat das sein Amt niedergelegt. Und also die wissen ganz genau Bescheid. Und vor allen Dingen ist das sportpolitisch für die ganz wichtig. Wir sind da in Troisdorf im Augenblick das Zugpferd in Bezug auf Sport. Das muss man ganz klar sagen. Und das wollen die auch so weiterhaben. Und ich habe demnächst nochmal ein Gespräch beim Bürgermeister, wo ich die Frage gestellt habe, wie sieht die Troisdorf Jets Zukunft in Troisdorf aus? Ich will da noch mehr Unterstützung, ich will da noch mehr in Bezug auf Trainingsmöglichkeiten. Udo, wir haben diskutiert mit der U13, wir brauchen eigentlich noch mehr Platz. Ja, das Aggerstadion ist aber trainingsseitig so ausgebucht, dass da nichts mehr geht, weil da zu viele Mannschaften sind. Und ich will die Stadt Troisdorf dazu bewegen, dass eine Mannschaft das Stadion verlässt, damit die anderen beiden sich weiterentwickeln können.
Ein Verein, keine Mannschaft für uns, nur zur Klarstellung, dass ein Verein...
Ein Verein, nicht eine Mannschaft, ein Verein das Stadion verlässt, genau. Da sind einfach zu viele
Vereine. Im Kopf, es gibt ganz viele leerstehende Fußballplätze, oder?
Gibt es, aber es ist alles ein schwieriges Thema. Ja, also ich könnte auch wieder stundenlang was erzählen, aber das führt auch zu weit. Auf jeden Fall bin ich dabei und es ist der Stadt Troisdorf auch wichtig, dass wir da sind. Also die haben erkannt, dass wir zum Beispiel bei einem U16-Spiel 500 Zuschauer im Stadion, das hat keiner in der Umgebung, keiner. Mhm. Egal was für eine Fußballmannschaft, nobody. Mhm. Das haben die langsam auch begriffen.
Ja. Also auch eigentlich positiv, dass die Stadt da uns unterstützt und weiterhin guckt, dass wir da zu Potte kommen.
Ja, ich meine, wir vier wissen ja, wie es vor 30 Jahren ausgesehen hat, als wir von Bonn nach Troisdorf gegangen sind. Ja? Da waren wir mehr oder weniger ungeliebt. Ja? Da weiß ich noch, dass sie sich da beschwert haben, dass zu viele Linien auf dem Platz sind. Dann pfeifen unsere Fußballschiedsrichter nicht mehr an. Und was da alles, wir waren Rasen kaputt und was da alles noch für Sachen waren, da ist ja heute gar nicht mehr die Rede von. Ne?
Ja, langer Weg und jetzt sind wir hier angelangt am Ende von 21, ein Jahr, wenn ich jetzt mal so kurz umreißen, abschließen darf, was doch erfolgreich war. Anspruchsvoll, voller neuer Dinge mit dieser Piep-Piep-Piep, nach wie vor schwierig. Aber doch unterm Strich mit 6 Mannschaften sehr, sehr erfolgreich. Lass uns doch das so ausdrücken. Udo, wir haben schon die Stunde gut überzogen. Ich glaube, wir haben eine Rekordsendung. Die heiße Treppe ist schon lang
sauber. Habe ich angekündigt, ist die XXL Christmas-Ausgabe. Ho, 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 ho.
Genau. Ja, was erwarten wir aber auch schön, sage ich mal so. Ja. Was gibt's noch zu sagen, Heinz? Hast du noch ein paar Worte an die Audience?
Famous last words, Heinz. So.
Na, fällt mir nicht viel zu ein. Ich hoffe, dass das jetzt mit den Jugendmannschaften, da mache ich mir überhaupt keinen Kopf, dass das vorangeht. Da bin ich super optimistisch. Und mit der ersten Mannschaft, mit dem Coaching-Staff jetzt, vielleicht mit Verstärkung aus Amerika, dann kriegen wir die Kurve. Wir kriegen die Kurve. Wir haben sie immer gekriegt, die letzten 40 oder 41 Jahre. Da wird sich nichts dran ändern. Was wir nicht vergessen sollten zu sagen ist, wir sind jetzt also wieder seit 14 Tagen oder 3 Wochen vollständig im Vorstand. Wir haben den Nico Heidebrecht kommissarisch als Geschäftsführer ernannt. Der wird, sobald eine Jahreshauptversammlung stattfinden kann und darf, wird es eine geben. Und dann sind sowieso Neuwahlen und dann hoffen wir, dass wir dann mit dem Vorstand weitergewählt werden. Aber wichtig ist, dass wir jetzt tatsächlich mal, nachdem der Carsten Hetsche beruflich nach Thüringen gezogen ist und der Kai Graf ein totaler Flop war, sind wir jetzt wieder vollständig im Vorstand. Das ist für 22 eine super Ausgangsbasis.
Das heißt also, dass der wohl längst bestehendste Vorstand und auch der erfolgreichste, möchte ich mal ausdrücken. Das heißt, du und Erik, ihr macht noch weiter. Habe ich so heraus.
Sagen wir mal so, wir stellen uns mal.
Ja. Wiederwahl. Ja.
Erik rutscht da immer weiter aus dem Bild, da sehe ich noch den halben Kopf. Ich glaube, er will sich langsam davon machen.
Jetzt wieder. Ja, das ist schon länger so. Ja, Erik, noch ein paar Worte von dir zum Abschluss.
Ja, also ich bin letztendlich immer stolz auf diese Truppe, auch wenn ich das nicht immer zeige, ich weiß, aber das gehört dazu. Also ich bin wirklich unendlich stolz auf all diese Teams und all diese Leute, die uns da helfen. Und ich weiß das auch wirklich sehr, sehr, sehr zu schätzen. Es ist für mich, wenn ich das sehe, immer wirklich, das sage ich auch bei jeder Jahresfeier, das ist für mich auch die ganzen Coaches, die mehr oder weniger ehrenamtlich arbeiten und die Teammanager, die Eltern, die da helfen. Das sind alles ehrenamtliche Aufgaben. Und ich weiß, was das heißt und man darf das überhaupt nicht unterschätzen. Ihr macht eine ganz große Aufgabe für, ich weiß nicht, über 200 Jugendliche und auch für die Erwachsenen. Es ist einfach großartig, was ihr da macht. Und ihr dürft bitte eins nicht denken, dass der Vorstand irgendwie immer versucht, eine Mannschaft zu bevorzugen oder was auch immer. Glaubt mir, ihr könnt mit allen Headcoaches sprechen, dass ich da ganz großen Wert drauf lege, dass wir alle gleich behandeln. Und ich möchte kein Verein im Verein haben. Das geht gar nicht. Da sind Heinz und ich absolut dagegen, ob es jetzt organisatorisch ist oder finanziell ist. Es geht immer alles in einen Topf und aus einem Topf raus. Wenn einer was nötig hat, dann tun wir das. Wir werden sicherlich dieses Jahr oder die kommende Saison schon ein spezielles Augenmerk auf die erste Mannschaft legen müssen, weil wir da einfach wieder in die Gänge kommen müssen, wieder zu alten Standards kommen und zu alten erfolgreichen Zeiten. Das ist uns auch wichtig. Aber es braucht sich keiner alleine fühlen. Jeder weiß, wenn Hilfe benötigt wird, besondere Hilfe benötigt wird, also außer der Reihe, die steht immer da und macht weiter so und es wird alles wieder werden und die Erfolg hatten, werden weiterhin Erfolg haben. Und ich kann nur Danke sagen.
Schöne Last Words. Butch, hast du auch noch was für auf dem Weg? Letzte Worte?
Ach nee, wir haben so viel erzählt in diesem Jahr, Udo. Es war sehr schön, diese ganzen Sendungen möchte ich dir dann mal sagen. Wir haben das aus Flachs mehr oder minder ganz spontan, wie wir so sind, aufgenommen. Und macht immer noch Spaß. Die Zuhörerzahlen sind eigentlich ganz nett anzuschauen. Und von daher interessiert es ja die Leute vom Verein und vielleicht auch von außerhalb ein bisschen. Und das macht tierisch Spaß. Und wir machen weiter, oder?
Ja, wir machen weiter. Ich möchte für 2021 mal ganz andere Dinge resümieren, die mir so sehr gefallen haben. Ich meine, der Meistertitel mit der U10 war eine tolle Geschichte, aber eins meiner größten Erlebnisse war unter anderem dieses Wochenende, wo wir diese 8 Spiele im Stadion hatten. Das habe ich, glaube ich, schon 38.000 Mal hier erzählt, aber das ist für mich Vereinsleben, das fand ich ganz toll. Alle Mannschaften waren zugange, alle Mannschaften hatten gespielt, alle Mannschaften haben sich untereinander geholfen. Da saß die U10-Mami und hat der U16 zugeguckt und der ersten Mannschaft, total toll. Ne? Und das ist vielleicht die letzten Jahre ein bisschen verloren gegangen halt, aber das kommt jetzt gerade so wieder. Wir hatten unsere Vanessa Kneip, die Teammanagerin. Erik, halt den Finger unten, du bist gleich dran. Die Vanessa Kneip hat vor ein paar Wochen einen Football-Moms-Abend ins Leben gerufen und hat die ganzen Football-Mamis der U10 halt zu sich eingeladen auf einen Glühwein oder 10 Glühwein. Und ich habe am Wochenende mit den U10-Papis bei mir im Corona-Tempel gesoffen.
Oh, oh, was verletzt du noch?
Ach ja, immer her damit. Wo ist die Klinge? Wo ist die Hufer?
Zum guten Schluss. Hey.
Der Corona-Tempel ist leider nicht, ist alternativlos, den kann ich nicht umbenennen. Das gibt mir ganz, ganz gute Hoffnung auch so für den Verein, dass wir resümierend aus einem tollen Jahr 2021 in ein noch besseres Jahr 2022 starten. Das waren meine Famous Last Words. Erik?
Ja, ich wollte dich da nur noch mal unterstützen. Das war mir auch schon seit Jahren ein Dorn im Auge, dass dass viele Teams sich eigentlich nicht betrachtet haben, nicht beachtet haben. Ich gebe mal ein Beispiel, unsere U16-Spieler, ja, die wussten noch nicht mal, dass ihr OC, also der Yannick Grützenbach, in der ersten Mannschaft spielt. Ich meine, was ist das? Ja, das ist das, und das ist eine Katastrophe. Und das bereitet mir dermaßen Kopfschmerzen, dass ich sage, wenn wir das dies Jahr nicht so geschafft hätten, ich hätte ja die U16 sonst verdonnert, zu jedem Heimspiel der Senioren zu kommen. Das wäre für mich eine Pflichtaufgabe gewesen. Aber es ist passiert und wir haben es dieses Jahr endlich geschafft, dass wir uns tatsächlich als endlich mal, ich sage jetzt mal, als Familie, und ich bin da immer ganz vorsichtig mit diesem Ausdruck, tatsächlich mal dargestellt haben. Es ist wirklich so. Es war vielleicht ein bisschen gezwungen, aber es hat funktioniert. Und da bin ich auch ganz stolz drauf.
Ja, aber ich, wie gesagt, ich glaube, wir haben auch gerade bei den Kleinen und bei den Mittelkleinen jetzt so ein paar neue Gewächse mit dabei, die den Verein auch vielleicht in den nächsten Jahren unterstützen werden. Also ich meine, habe ich dir letzte Woche mal gesagt, ey, du sagst, ja, wenn die Kinder dabei bleiben, wir hören immer so schnell auf, ja, kann passieren. Aber wie gesagt, wir brauchen noch ein bisschen junges Blut halt. Aber ich habe ein ganz gutes Gefühl für 2022, solange uns diese blöde Seuche da ein bisschen mehr in Ruhe lässt. Wir werden sehen. Ja, ja, liebe Leute, wenn nicht einer noch was loswerden will, möchte keiner?
Ja, doch,
der Butch hat immer was zu, Butch hat immer was zu sagen. Heraus damit. Hau raus!
Du Gesicht. Ja, wir machen kurze Pause. Das wollte ich doch offiziell quasi noch verkünden. Kurzpause dahingehend, weil der Udo fährt mal wieder in Urlaub und ist nicht vorhanden. Genau. Nächste Sendung, verehrtes Publikum, ist am 12. Januar 2022. Da starten wir in unser zweites Jahr. Und es ist jetzt schon verraten, dass der liebe Schwede dann unser Gast sein wird als die Nummer 1 in 22. Ja, ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Ich sage jetzt an alle frohe Weihnachten, bleibt gesund vor allem und munter, vor allem auch. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr, sagt der Butch und tschüss.
So ist fein. Ja, liebe Zuhörer, dann vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ein paar frohe Tage und eine gute Zeit wünsche ich euch. Seid nett zueinander, seid lieb zueinander, ganz wichtig, ne? Und wir hören uns nächstes Jahr wieder. Bis nächstes Jahr. Ciao.
Tschüss.